Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir gedenken an diesem schönen Abend heute des Abendmahls. Wir denken daran, wie Jesus bei dieser Gelegenheit, als er mit seinen Aposteln das Pascha-Mahl gehalten hat, das Pascha-Lamm gegessen hat, wie er bei dieser Gelegenheit die Heilige Messe eingesetzt hat und auch das Priestertum. Wir denken daran, dass wir auch noch teilhaben dürfen durch dieses Messopfer und durch das Priestertum am Opfer Christi und am Priestertum Jesu Christi. Wie ich vor ein paar Sonntagen schon gesagt habe, wie Kardinal Manning in seinem Buch schreibt, das ewige Priestertum, dieses ist der Hauptgedanke des Briefes an die Hebräer. Das Priestertum des alten Bundes war ein Schatten. Das Priestertum des neuen Bundes ist die Wirklichkeit. Es ist erfüllt in dem einen Priester und dem einen Opfer, welche beständig fortdauern in dem mit ihm auf Erden verbundenen Priestertum. Und so danken wir heute ganz besonders Jesus, dass er uns das Priestertum geschenkt hat und die heilige Messe, das heilige Messopfer, wo, wie Kardinal Manning hier so schön sagt, dieses eine Opfer und das eine Priestertum Jesu Christi beständig durch die Zeiten hindurch fortdauert. Ich möchte heute auch noch vor allem zu sprechen kommen auf eine schöne Passage im Johannesevangelium. Bevor Johannes den Bericht beginnt vom letzten Abendmahl und als er abschließt den Bericht von Jesu letzten Auftreten im Tempel, da hat er einen ganz kurzen Abschnitt, der fast oft untergeht, aber in dem er nochmal das ganze Wirken Jesu eigentlich resümiert und nochmal Revue passieren lässt, nochmal in Erinnerung ruft, noch einmal zusammenfasst. Und da heißt es im 12. Kapitel, Vers 37, also wie gesagt, er hatte gerade abgeschlossen, Jesu Gespräch mit den Heiden und mit den Juden im Tempel. Und nach dem Abschnitt beginnt er seine Schilderung des letzten Abendmahles. Und so schreibt er hier, obwohl Jesus so viele Wunderzeichen vor ihnen gewirkt hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. So sollte das Wort des Propheten Jesajas in Erfüllung gehen, der da sagte, Herr, wer glaubt unserer Botschaft? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Sie konnten nicht glauben, denn Jesajas hat weiter gesagt, er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz verhärtet, dass sie mit den Augen nicht sehen und mit dem Herzen nicht verstehen, noch sich bekehren, dass ich sie heile. So sprach Jesajas, da er seine Herrlichkeit schaute und von ihm redete. Gleichwohl glaubten auch viele von den Vorstehern an ihn. Nur bekannten sie es der Pharisäer wegen nicht offen, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Die Ehre bei den Menschen galt ihnen eben mehr als die Ehre bei Gott. Mit diesen Worten fasst Johannes, wie gesagt, das Wirken Jesu, den Erfolg oder den Effekt des Wirkens Jesu zu diesem Zeitpunkt zusammen. Eine kleine Schar, die ihm folgt, eine Schar der Gegner, die nicht glauben wollten, und dann noch eine Gruppe, die zwar glauben, aber ihm nicht folgen können oder nicht folgen, sich nicht trauen, ihm zu folgen, wegen der Konsequenzen. Und so schreibt er hier nochmal, schildert er hier eigentlich nochmal den einen Satz, den er in seinem Prolog geschrieben hat. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gab eine Zeit, als eine Stadt in Samaria Jesus nicht aufnehmen wollte, weil Jesus und seine Apostel auf der Reise nach Jerusalem waren. Da ist Johannes zu Jesus gegangen mit seinem Bruder Jakobus, die ja beide die Donnersöhne genannt wurden, weil sie wegen ihrem Temperament, wegen ihrer Art, und haben Jesus gefragt: Herr, sollen wir nicht Feuer auf sie herabrufen, dass es sie verzehre? Von dieser seiner Art hören wir jetzt, wo er schreibt, einige Jahre nach dem Tod Jesu Christi, wo er über die Ereignisse nachgedacht hat, von dieser Art hören wir jetzt nichts mehr. Es gab eine Zeit, da war Johannes sehr ambitioniert, groß zu sein und große Dinge im Königreich Jesu zu tun. Da kamen Jakobus und Johannes zu Jesus und haben ihn gefragt, haben zu ihm gesagt: Lass in deiner Herrlichkeit den einen von uns zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken sitzen. Jetzt, einige Jahre, wie gesagt, später, hören wir von diesen Ambitionen des Johannes nichts mehr. Aber jetzt versteht er, jetzt wo er das schreibt, versteht er und weiß er, dass das Größte von allem, was Jesus getan hat, ist und war, den Kelch zu trinken. Das war die erste Lehre, die Jesus den Aposteln gegeben hat, aber es war auch die letzte, die sie verstanden haben. Aber als sie diese Lehre verstanden haben, und wir sehen es hier an diesen Worten, wo Johannes, und wir müssen daran denken, er schreibt ja einige Jahre, nachdem er Zeit hatte zu reflektieren und über die Ereignisse nachzudenken. Er hatte Zeit, die junge Kirche zu sehen und das Wirken Jesu in seiner jungen Kirche. Jetzt, wo sie die Lehre verstanden haben, wie veränderte sich alles? Ihr Verständnis von Jesus und seinem Leben, ihre Sicht auf das Leben Jesu. Wie interessant muss das gewesen sein, als Johannes dieses Evangelium geschrieben hat, mit wie anderen Augen hat er da das gesehen, was er hier berichtet, als damals, als er dabei war. Ihr Verständnis hat sich geändert von sich selber und dem Königreich Jesu Christi, was es für ein Königreich sein sollte. Auch ihr Verständnis vom Ziel allen Seins in dieser Welt und in der zukünftigen. Und dieses Verständnis war sicher auch geklärt und geläutert durch die Ereignisse, durch die die Apostel durchgehen mussten. Jetzt den Schock, den sie bald erleben werden, wo alles zusammenbricht, wo Jesus hingerichtet wird, gestirbt und von ihnen genommen wird. Aber auch die Ereignisse danach, wo sie für ihren Glauben Zeugnis abgelegt haben und ablegen mussten. Und so ist diese Stelle vielleicht auch nebenbei gesagt interessant für die Tage, in der wir heute leben, wo uns immer wieder vielleicht dieses Bedrücken beschleicht: Was kommt? Was wird geschehen? Und wenn man sich diese Gedanken lebendig vor Augen führt, dann merkt man auch jetzt schon, wie sich die Perspektive auf die Dinge schon ändern, auch in der Aussicht schon oder allein im Gedanken daran, was passieren könnte. Wie sich die Werte ändern, wie sich die Rangordnung ändert, wie sich vor unseren Augen schon zeigt vom geistigen Auge, was wirklich Wert hat und was wirklich Bestand hat. Jesus fasst hier also noch einmal die Lehre Jesu zusammen. Johannes fasst hier nochmal die Lehre Jesu zusammen, auch mit dem zweiten Teil, der hier noch folgt, vor dem Bericht des letzten Abendmahls. Und er versucht nicht mehr, das werden wir jetzt hier gleich sehr schön sehen, er versucht nicht mehr mit Argumenten zu überzeugen oder theologische, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, denen die Menschen gezwungen wären zu folgen, sondern er schreibt, Jesus verkündete laut, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Als Licht bin ich in die Welt gekommen, damit niemand, der an mich glaubt, in der Finsternis bleibe. Wer meine Worte hört, aber sie nicht bewahrt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat seinen Richter schon. Das Wort, das ich verkündet habe, das wird ihn am jüngsten Tage richten. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir geboten, was ich reden und was ich verkünden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist ewiges Leben. Was ich also rede, das rede ich so, wie der Vater mir gesandt hat. Diese Worte sind praktisch in ein paar Begriffen, in ein paar Sätzen zusammengefasst, die Worte Jesu, die immer wieder kamen, die Botschaft Jesu, die er an die Welt gerichtet hat, dass er nicht aus sich selber spricht, sondern nur spricht, was der Vater ihm aufgetragen hat, und dass die Wahrhaftigkeit seiner Worte für sich selber stehen und für sich selber Zeugnis ablegen. Das ist die Methode des heiligen Johannes und es war auch die Methode Jesu. Erzbischof Gaudier schreibt in seinem Buch Das öffentliche Leben unseres Herrn Jesus Christus, dass Johannes hier und Jesus auf eine Sicherheit hinweist, die sicherer ist als Logik. Es ist eine Sicherheit jenseits allen Zweifels. Die Sicherheit, die man hatte, wenn man Jesus begegnet ist und gesehen hat. Die Sicherheit, die auch die Juden gemerkt haben, als sie gesagt haben, dieser spricht wie einer, der Macht hat, der Autorität hat. Nicht wie unsere Schriftgelehrten und Pharisäer. Johannes weiß, das spricht hier aus diesen Worten, Johannes weiß, dass niemand mit Jesus in Kontakt kommen konnte und ehrlich auf ihn schauen konnte, ohne überzeugt gewesen zu sein. Überzeugt jenseits der Möglichkeit eines Zweifels von der überwältigenden Wahrhaftigkeit Jesu. Und diese fast erschreckende Ernsthaftigkeit des Donnersohnes Johannes, sowohl in seinem Evangelium als auch in seinen Briefen, ist auch ein Argument für die Echtheit seiner Schriften, dass es sich hier wirklich um einen Augenzeugenbericht handelt. Ein Argument, das oft von den Kritikern übersehen wird, denn kein Fälscher oder kein Täuscher, niemand, der Jesus nicht persönlich gekannt und erlebt und auch geliebt hätte, hätte so gewagt und doch so überzeugend schreiben können wie Johannes hier. Erzbischof Gaudier fügt hier interessant noch hinzu, dass dem heiligen Johannes hier nur höchstens der heilige Bernhard noch nahe kommt. Auch er, sagt Gaudier, auch er, der heilige Bernhard, warf mit Flammen des Glaubens und der Liebe und wusste ohne jeden Zweifel, und doch war sein Glaube kein Fanatismus. Auch der heilige Bernhard ist aufgetreten mit Bestimmtheit und mit dieser Flamme des Glaubens, und doch war dieser seine Bestimmtheit kein Fanatismus. Auch er kämpfte gegen die, die mit dem Namen Jesu ihren Spott trieben, und doch war dies sein Kampf, keine Intoleranz. Auch er ist wie ein Kind besorgt gewesen, wie der heilige Johannes, dass seinem Herrn die ihm gebührende Ehre zuteil wird, mit einer kindlichen Sorge, und doch war diese Sorge bei ihm keine Schwäche. Und dann lesen wir, wie gesagt, den Bericht beim heiligen Johannes vom letzten Abendmahl, dessen wir in besonderer Weise heute natürlich gedenken. Und danach ging Jesus mit seinen Jüngern in den Ölgarten, um verraten von seinem eigenen Jünger sein Leiden zu beginnen. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Und kurz vor dem letzten Abendmahl finden wir Jesus noch im Tempel. Und da sagt Jesus: Was soll ich nun sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber gerade deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen. Und so sage ich: Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann kam hier so kurz vor Jesu Leiden noch einmal eine Stimme vom Himmel, wie wir sie immer wieder sehen im Leben Jesu: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn weiterhin verherrlichen. Das Volk, das dabei stand, sagt der heilige Apostel Johannes, und dies hörte, meinte, es habe gedonnert. Und andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Also jeder hat vielleicht auch, die einen haben nur einen Donner gehört, andere haben vielleicht gehört, dass es sich um eine Stimme gehandelt hat. Auf jeden Fall kam hier wieder die Stimme vom Himmel des Vaters zu seinem Sohn: Ich habe ihn verherrlicht, den Namen, und will ihn weiterhin verherrlichen. Und wie schön ist es zu sehen, Jesu einziger Wunsch in dieser schweren Stunde ist es, dass seinem Vater die gebührende Ehre zuteil wird. Dass sein Vater als der Herr des Himmels und der Erde, als der Schöpfer, als der Gott des Himmels und der Erde anerkannt wird. Dass doch die Menschen an ihn glauben, dass er die Offenbarung des einzig wahren Gottes ist. Und er weiß auch, dass gerade in seinem Leiden der Vater verherrlicht wird. Gott braucht nie die Bestätigung durch Macht oder durch äußere Stärke. Das Gute rechtfertigt sich, egal was die äußeren Umstände sein mögen. Und das Gute kann von der äußeren Macht, kann von keiner äußeren Macht oder von keinen äußeren Umständen zum Schweigen gebracht werden, weil es alleine wahre Kraft in sich hat, Lebenskraft in sich hat. Und deswegen weiß Jesus, dass er durch sein Leiden den Vater verherrlicht. Und so dürfen wir jetzt diese Tage betrachten, das Leiden Jesu, seinen Tod und seine Auferstehung, sein Erlösungswerk. Jesus sagt jetzt, an dieser selben Stelle sagt Jesus, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen. Satan hat, wenn wir uns Jesus zuwenden und seine Erlösung uns aneignen, wenn wir an ihn glauben, keine Macht mehr über uns. Er mag vielleicht noch als der Fürst dieser Welt in Erscheinung treten, weil sich ein Teil der Welt seiner Macht unterstellt, aber seine Macht ist keine grenzenlose, unumschränkte Macht mehr. Er hat keinen Anspruch mehr auf uns, auf uns, wenn wir uns die Erlösung zuteil werden lassen, wenn wir die Erlösung annehmen, wenn wir an Jesus glauben, weil Jesus ihn besiegt hat und weil wir seiner Macht uns entziehen können, indem wir uns dem milden Königtum unseres Königs Jesus Christus unterstellen. Das bedeutet zwar auch, dass wir da sein müssen, wo unser Herr ist, wo Christus ist. Wo der Herr ist, da soll auch sein Diener sein, sagt Jesus. Das heißt, auch wir müssen mit unserem eigenen Kreuz, unserem König, der uns das Kreuz vorausträgt, folgen. Aber wir sind unter der Herrschaft eines liebenden Herrschers, eines liebenden Königs, eines Königs, der sein eigenes Leben für uns, für seine Untertanen hingegeben hat, der uns erschaffen hat, damit wir Anteil an seinem ewigen Leben, an seinem göttlichen Leben haben können und der uns, wie wir im Opferungsgebet beten, noch wunderbarer erneuert hat durch die Erlösung, die wir jetzt die nächsten Tage wieder sehen dürfen. Und da scheint noch in diesen letzten Worten Jesu, die er in seinem letzten Besuch im Tempel spricht, scheint durch in diesen Worten Jesu an die Öffentlichkeit seine Sehnsucht nach den Menschen, seine Sehnsucht, dass er als König anerkannt wird, dass alle Menschen zu ihm können, kommen und sein Reich, sein süßes Joch auf sich nehmen und Teil in seinem Reich des Lebens werden. Und so sagt er hier, ich aber werde, wenn ich von der Erde erhöht bin, alle an mich ziehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.